Auf Leben, der Podcast.
Ästhetisch-kulturelle Bildung ist unglaublich gut geeignet, Kindern in sehr jungen Lebensjahren Zugänge zu ihrer Welt zu ermöglichen, an ihre Lebenswelten anzudocken und sie in ihrer Entwicklung zu stärken.
Wichtig ist, dass kulturelle Bildung, so wie wir sie verstehen, nämlich mit einem sehr weiten Kulturbegriff, eben nicht nur in Hochkultur und in Sparten gedacht, auch in der alltäglichen Umwelt stattfinden kann.
Wenn wir überlegen, wie viel Maschinen in der Zukunft übernehmen werden, dann ist es genau das, das ästhetische Empfinden, die Fantasie und das Sinnliche. Und das können uns keine Maschinen abnehmen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aufleben, der Podcast. Mein Name ist Tobias Rohe und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. In ihren ersten Lebensjahren lernen Kinder, die Welt um sich herum wahrzunehmen, zu verstehen und sich auszudrücken. Kunst und Kultur können ihnen schon früh dabei helfen, dabei und bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Die frühkindliche kulturelle Bildung ermöglicht schon kleinen Kindern den Zugang zu den Künsten und zur Kultur. Damit zielt sie darauf ab, das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken, ihr soziales Miteinander und ihre aktive, gestaltende Teilhabe an der Gesellschaft. Warum frühkindliche kulturelle Bildung so wichtig ist, wie die Praxis in Deutschland aussieht und wie sie aussehen sollte, darüber spreche ich heute mit gleich zwei ExpertInnen. Andreas Knoke ist Abteilungsleiter Programme der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und er beschäftigt sich dort intensiv mit kultureller und frühkindlicher Bildung. Ich begrüße Sie, Herr Knoke.
Hallo.
Und ebenfalls zu Gast ist Nathalie Kronast. Sie ist Leiterin für kulturelle Bildung und Kooperation beim Verein Fröbel, einem gemeinnützigen Träger von Kinderkrippen, Kindergärten und Horten. Fröbel ist außerdem Umsetzungspartner des Programms Aufleben, Zukunft ist jetzt, der einzige im Bereich frühkindliche Bildung. Frau Kronast, schön, dass Sie auch bei mir im Podcast sind.
Ich freue mich auch. Hallo.
Fangen wir doch gleich mal in der Mitte an, würde ich sagen. Frühkindliche kulturelle Bildung, was ist das eigentlich genau? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Danke, Herr Rohe, für die Anmoderation. Und Sie haben einen sehr wichtigen Satz gesagt, der eigentlich auch sowas ist wie eine Steilvorlage für Ihre Frage. Sie sagten, es geht in der frühkindlichen kulturellen Bildung darum, sehr jungen Kindern schon Zugänge zu den Künsten und zur Kultur zu ermöglichen. Und ich würde tatsächlich noch einen Schritt weitergehen aus unserer Arbeit mit sehr jungen Kindern und ergänzen bzw. Fortsetzen, dass wir über die frühkindliche kulturelle Bildung über den Zugang zu den Künsten bzw. über künstlerisch-ästhetisches Handeln Kindern Zugänge zur Welt ermöglichen. Das heißt, kulturelle Bildung, ästhetisch-kulturelle Bildung ist unglaublich gut geeignet, Kindern in sehr jungen Lebensjahren Zugänge zu ihrer Welt zu ermöglichen, an ihre Lebenswelten anzudocken und sie in ihrer Entwicklung zu stärken.
Herr Knoke, haben Sie da noch was zu ergänzen?
Vielleicht, mir hilft mal eine Dreiteilung, was so Elemente, wichtige Elemente kulturell-ästhetischer Bildung sind. Nämlich einmal das Handeln und Erleben, also das eigene künstlerisch-kulturell-ästhetische Tun, die Praxis, das Gestalten, das sinnliche, leibliche, aktive Gestalten. Dann ein zweiter Baustein, das Erfahren und Berührtsein oder Berührtwerden von Kunst, also die Begegnung mit Kunstwerken, mit künstlerischem Tun, mit kultureller Praxis, aber eben auch mit den Menschen dahinter, mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Kulturschaffenden oder auch ästhetische Phänomene. Und das dritte, was für mich ein sehr wichtiges Element ist, was man vielleicht häufig auch übersieht, ist, dass die Erprobung und die Aneignung von künstlerischen Strategien und Methoden als eine besondere Form, die Welt zu begreifen mit allen Sinnen, ne? über das Hören, über die Optik, über Farben, über Licht, also sich ein Repertoire anzueignen, wie man einen Zugang zu Welt und ihren Phänomenen bekommt.
Ja, da würde ich gerne auf Ihren letzten Punkt, den Sie genannt haben, gleich mal genauer eingehen, nämlich warum ist denn frühkindliche kulturelle Bildung so wichtig?
Ich glaube, sie ist vor allem deshalb wichtig, weil sie im Kern sehr dem entspricht, wie vor allem junge Kinder lernen und sich entwickeln. Also sehr konkret, sehr handelnd an Phänomenen und vor allem mit allen Sinnen. Also wenn ältere Kinder in der Lage sind, auch vieles theoretisch sich anzueignen und kognitiv, dann ist das frühe kindliche Lernen sehr konkret und sehr, sehr, sehr im Handeln und an Erfahrungen und Phänomenen orientiert. Und da sieht man die enge Verbindung zu dieser besonderen Form von Bildung.
Ja, Frau Kronast, ist das sowas wie ein sinnlicher Zugang zur Welt oder wie würden Sie das sehen?
Absolut. Und das ist ja auch ganz unabhängig, wie wir es nennen oder bezeichnen, das, was wir beobachten, wenn wir mit Kindern jetzt ganz konkret in unseren Fröbel-Einrichtungen in Kontakt sind, dass alles Lernen bzw. alles Welterkunden oder das Erschließen von Welt immer sinnlich-ästhetisch ist in diesem Alter. Ob wir es nun mit Funktionen beschreiben, wie forschen oder bauen oder kreativ sein, es ist immer das Sinnliche, beziehungsweise es funktioniert nur über die sinnlichen Zugänge, über das, letztlich auch leibsinnlich kann man es auch nennen, über das eigene, auch körperliche Erleben. Und dann kann es auch einen nachhaltigen Aspekt einfach haben, wenn das ganz viel mit der Lebenswelt und mit den Bedürfnissen, mit den sinnlichen Bedürfnissen der jungen Kinder zu tun hat. Und deswegen ist frühkindliche kulturelle Bildung so wichtig, weil sie in unserem Verständnis eben zum Kern einer ganzheitlichen frühen Bildung gehört. Das ist diese Frage des Ob stellen wir uns gar nicht mehr. Es ist eben tatsächlich, und darüber sprechen wir ja heute, eher die Frage des Wie, beziehungsweise die Frage, warum sehen noch nicht alle das als so selbstverständlich an, dass frühkindliche Bildung eben immer kulturell, ästhetisch, sinnlich sein sollte.
Wer vermittelt denn überhaupt kulturelle Bildung und vor allem frühkindliche kulturelle Bildung? Sind das PädagogInnen, kulturschaffende KünstlerInnen? Wer macht das eigentlich?
Na, idealerweise alle. Aber tatsächlich, Andreas Knokes hat es ja auch schon gesagt, genau die Personengruppen, die Sie jetzt genannt haben. Man denkt bei der Bildung und Vermittlung ja sehr schnell an die KulturpädagogInnen oder KulturvermittlerInnen und Vermittler. Die sind enorm wichtig. Und auch da ist unsere Erkenntnis, dass wir in der Ausbildung der Vermittlung auch noch stärker auf das Frühkindliche eingehen sollten. Das ist eine Aufgabe auch an die Hochschulen beispielsweise. Aber natürlich ist es besonders wertvoll, wenn wir Kindern authentische Zugänge auch zu den Räumen von Kunstschaffenden, das heißt Berufskünstlerinnen und Künstlern ermöglichen, wenn wir die einerseits in die Kindergärten einladen oder eben auch Kindern in Atelierräumen, in Probenräumen, in Konzerthäusern authentische Begegnungen ermöglichen. Und die dritte Personengruppe, die Sie genannt haben oder die auch eben Andreas Knoke schon erwähnt hat, sind natürlich die Pädagoginnen. Das heißt in unserem Fall die frühpädagogischen Fachkräfte. Wenn wir da kein Interesse und keine Sensibilisierung haben, keine Offenheit für die kulturelle Bildung, dann kommen wir nicht dahin, wo wir gerne hinkommen würden.
Ja, Sie haben jetzt gerade schon ein paar Orte genannt, an denen frühkindliche kulturelle Bildung stattfindet. Das sind natürlich Kindertagesstätten, das sind Horte etc. Aber Sie haben auch von Konzerthäusern gesprochen. Herr Knoke, wo findet denn frühkindliche kulturelle Bildung in Deutschland klassischerweise statt?
Ja, mit klassischerweise haben Sie auch gerade nochmal einen Punkt benannt, der wichtig ist zu unterscheiden. Also klassischerweise findet sie natürlich auch viel in den Kunst- und Kultureinrichtungen in der Breite statt, in Konzerthäusern, in Museen, beziehungsweise da könnte und sollte sie stattfinden. Wenn Sie genauer hinschauen, dann erkennen Sie, dass nicht alle diese Kunst- und Kultureinrichtungen auf diese junge Zielgruppe sehr gut ausgerichtet sind und viele Vermittlungsangebote an diesen Kultureinrichtungen eher Kinder ab 6, ab 10 Jahre in den Blick nehmen. Das heißt, das könnten wundervolle Orte früher kindlicher kultureller Bildung sein. Es sind aber nicht alle diese Orte solche Orte. Wichtig ist, deswegen hatte ich das klassischerweise nochmal hervorgehoben, dass kulturelle Bildung, so wie wir sie verstehen, nämlich mit einem sehr weiten Kulturbegriff, eben nicht nur in Hochkultur und in Sparten gedacht, auch in der alltäglichen Umwelt stattfinden kann, in der Natur, in der Kita, in den Räumen, die voll sind von ästhetischen Phänomenen und Erfahrungen und die ganz wundervolle Lernanlässe bieten. Es geht mir in der kulturellen Bildung auch darum, von diesem klassischen Hochkulturzugang zu Bildung, der auch wichtig ist, wegzukommen und auch über eine, wir nennen das alltagsintegrierte kulturelle Bildung an Kitas oder im Lebensumfeld von Kindern in diesem Fall nachzudenken.
Kommen wir doch jetzt aber mal auf die Erfahrungen aus den letzten Jahren zu sprechen. Das sind ja Krisenerfahrungen gewesen, die ganz besonders Kinder auch getroffen haben, auch kleine Kinder. Wenn solche Krisenzeiten da sind, dann wird ja schnell darüber diskutiert, was kann denn wegfallen in der Bildung. Und meistens entscheidet man sich dann dafür, eben die sogenannten Soft Skills, wie genau das, Kunst und Kultur wegzulassen. Man belässt es lieber bei Mathematik und Ähnlichem. Ist schon an dieser Aufteilung etwas falsch?
Ja, ich glaube, es ist natürlich ein gelernter Zugang, aber deswegen nicht ein richtiger Zugang, wenn wir Bildung gerade im frühkindlichen Bereich in unterschiedliche Sparten sortieren. Und das hat einerseits ein praktisches Problem, weil Kinder, wenn sie sich mit Phänomenen auseinandersetzen, wenn sie Fragen haben, natürlich nicht überlegen, bin ich jetzt in der richtigen Veranstaltung, darf ich diese Frage jetzt stellen oder nicht, sondern sie haben einfach Fragen und die Art und Weise, dort Antworten zu finden, die kann forschend, explorierend sein, die kann sinnlich sein. Da gibt es also diese strenge Unterscheidung nicht. Und ein anderes Problem, was ich wahrnehme, ist, dass unsere Kitas unter hoher Anspannung arbeiten. Es gibt häufig Personalmangel, es gibt einen notorischen Zeitmangel. Es ist sozusagen ein hoher Druck auf den Fachkräften und diesen Institutionen. Und wenn wir die Bildungsaufgaben stark trennen und teilen, dann wirken sie wie etwas Zusätzliches. Und es kommen Abwehrhaltungen zu sagen, jetzt soll ich Sprachförderung machen und ich soll MINT machen und ich soll Medienbildung machen, Gesundheit und Ernährung fördern. Ich soll Bewegung im Alltag integrieren, Demokratie lernen und jetzt auch noch kulturelle Bildung. Und der umgekehrte Weg ist meiner Meinung nach zielführend, zu überlegen, wie kann ich diese Vielfalt an wichtigen Bildungsaufgaben klug miteinander verknüpfen und wie kann ich das forschende Lernen, das naturwissenschaftliche Lernen nicht separieren, sondern mit kultureller Bildung, mit der Frage, kann ich Wasser nicht auch sinnlich wahrnehmen, mich mit der Frage, warum ist Wasser blau, das kann man physikalisch vielleicht beantworten, mit kleinen Kindern kann man es aber auch sehr anschaulich machen und daraus ein Farbprojekt machen. So, also diese spielerische Vielfalt an Zugängen zu Phänomenen über solche Trennungen aufzuheben, darum geht es im Grunde genommen im Kern.
Und das wäre dann tatsächlich auch Aufgabe einer Art von Lobbyarbeit, genau das zu erreichen. Und ich würde aber tatsächlich gerne nochmal auf das eingehen, was sozusagen der Hintergrund Ihrer Frage auch war, ja. Herr Rohe, nämlich die Krise oder die Krisen. Wir sind ja in einer multiplen Krisensituation. Das merken unsere Kinder. Andreas Knoke hat es auch erwähnt, das bekommen auch die Fachkräfte, die Pädagoginnen, sowohl in den Kindergärten, aber genauso auch in den Schulen zu spüren. Dafür brauchen wir sinnliche Auszeiten. Dafür brauchen wir das sinnliche Erleben. Und müssen eben jetzt auch aus der Erkenntnis, wie wir lernen, wegkommen von diesen Funktionszuschreibungen. Aber ich finde, gerade in der Krise darf man die frühkindliche kulturelle Bildung auch als Selbstzweck nochmal in den Blick nehmen und sagen und sich fragen, was stärkt uns denn? Was stärkt uns denn in diesen Zeiten? Und klar ist der Reflex verständlich, dass man sagt, wir sind in einer Krise, wir gucken mal, wo die Kinder in der Schule stehen, wo sie in ihrer Bildungsbiografie stehen, wo sind die Defizite, und dann kommt man zu dem Ergebnis, Mathe ist schlecht und die Deutschkenntnisse sind zurückgegangen, und Sprache ist natürlich auch immens wichtig für die Entwicklung der Kinder und ermöglicht Zugänge zu allem. Insofern würde ich das gar nicht gegeneinander ausspielen. Aber wir haben eben auch die Erfahrung gemacht, dass künstlerisch-ästhetische Bildung auch einen enormen Stärkungsfaktor hat, also ein enormes Stärkungspotenzial, Kinder wieder glücklich zu machen. Und noch ein für mich sehr, sehr wichtiger Aspekt ist immer dieser Zukunftsblick. Also die Frage, wie wollen wir unsere zukünftige Generation oder die Generationen stärken für das, was uns erwartet, für die Krisen, die noch auf uns zukommen und für die globalen und großen Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Und rechnen können Maschinen, mit Zahlen umgehen können Maschinen. Und das ist wichtig, dass wir dieses Grundverständnis haben. Aber tatsächlich das, was uns in Zukunft unterscheiden wird, wenn wir überlegen, wie viel Maschinen in der Zukunft übernehmen werden, dann ist es genau das ästhetische Empfinden, die Fantasie und das Sinnliche. Und das können uns keine Maschinen abnehmen.
Ja, der gestalterische Zugang zur Welt, könnte man das vielleicht so sagen?
Absolut.
Ich würde gerne einen Punkt ergänzen, den wir vielleicht auch bei der Eingangsfrage, was ist eigentlich frühkindliche kulturelle Bildung, übersprungen haben. Kulturelle Bildung ist für mich oder ist auch bei denjenigen, die sich damit auseinandersetzen, immer auch kulturelle Teilhabe. Und ja, in der Krise wurde meines Erachtens auch nochmal ein Problem deutlich, nämlich dass der Zugang zu Kunst und Kultur bei Kindern sehr stark abhängig ist von den Elternhäusern, von den Familien und von dem Umfeld, in dem Kinder aufwachsen. Und diese Ungerechtigkeit, welche Kinder haben Zugang und welche nicht, wurde in der Krise auch nochmal deutlich, als eben der institutionelle Zugang über die Kitas nicht mehr stattgefunden hat. Und ich glaube, da ist es wichtig, nach der Krise auch nochmal darauf zu schauen, gelingt es uns allen Kindern, diesen Zugang zu Kunst und Kultur zu verschaffen, zu vermitteln, als ein Grund, warum das vor der Krise, aber auch nach der Krise wichtig ist, ne? Also zu sagen, ja, es geht auch um kulturelle Teilhabe und eine Gerechtigkeit zwischen unterschiedlichen Aufwachsbedingungen, warum kulturelle Bildung so wichtig ist, ja, und sie verbindlich und fest im Alltag aller Kinder zu verankern.
Herr Knucke, Sie hatten gerade angesprochen, während der Corona-Krise kam deutlich zum Vorschein, dass eben ja kulturelle Bildung auch Teilhabe ermöglicht, eben weil diese Teilhabe für viele Kinder dadurch weggefallen ist. Das heißt, man kann jetzt daraus die Lehre ziehen, dass man es noch gerechter gestalten muss. Ich meine den Zugang zu kultureller Bildung. Aber es gibt ja auch ganz manifest Folgeschäden, soziale Folgeschäden konkreter Corona-Maßnahmen. Wie kann denn kulturelle Bildung, frühkindliche kulturelle Bildung da im Nachhinein heilend wirken, sage ich mal?
Ich befürchte nicht. Also ich glaube, dass wir insgesamt darüber nachdenken sollen, ob man Lernen nachholen kann. Und natürlich, wenn 2 Jahre lang Ausflüge oder Begegnungen nicht stattgefunden haben, dann ist es jetzt gut, diese wieder zu etablieren oder neu zu etablieren und zu sagen, es ist einfach wichtig, dass Kinder während der Kita-Zeit und danach diese Erfahrung sammeln können. Aber ich bin unsicher, ob es sowas wie ein nachholendes Lernen gibt. So, ich glaube, ein Punkt, der mich in diesem Sinne auch berührt, ist, dass gerade kindliche Entwicklung in diesem frühen Alter bestimmte Entwicklungsfenster hat, die sich irgendwann auch schließen. Und auch das spricht gegen ein Nachholen, sondern die Frage ist, schaffen wir es in diesen Entwicklungsfenstern, diesen Entwicklungsschritt mit Kindern gemeinsam zu gehen oder ihnen zu helfen, diesen Entwicklungsschritt zu gehen. Mhm. Wenn man da was verpasst hat, dann muss man schauen, dass man das nachholt, aber vielleicht sind an der einen oder anderen Stelle einfach auch Chancen vorbeigegangen, obwohl ich gar nicht so pessimistisch gucken würde. Ich habe großes Vertrauen in die Arbeit der Fachkräfte und ich glaube auch, dass in vielen Kitas es gelungen ist, Kinder im Blick zu behalten und nah an diesen Kindern dran zu sein, in anderer Art und Weise. Und die Kitas konnten ja dann, Gott sei Dank, schnell wieder öffnen, wenn auch unter anderen Bedingungen und in einem eingeschränkten Betrieb. Aber ich glaube, nachholen ist ein schwieriges Bild, was ich nicht so gerne pflege. Es geht darum, jetzt Dinge wieder anzubieten, die einfach wichtig sind.
Ja, wie sehen Sie das, Frau Kronast?
Sehe ich genauso. Und weil wir das so wissen aus unserer Kita-Praxis, aus der beständigen Arbeit mit sich sehr schnell entwickelnden Kindern, haben wir tatsächlich versucht, zumindest während der Corona-Zeit, also in der Pandemie, dagegen zu steuern. Das heißt, wir bei Fröbel haben sowieso schon seit einigen Jahren eben diesen Schwerpunkt kulturelle Bildung wirklich, ich würde behaupten, auch als Alleinstellungsmerkmal in dieser umfassenden Form. Und wir haben in Corona eben beobachtet, dass die Kräfte ausgehen, also relativ schnell wirklich auch eben in diesen großen ersten Lockdowns, aber die sich ja dann immer wieder weitergezogen haben. Und gerade die Kitas waren ja in einer Dauerbelastung. Also auch in Zeiten, in denen sie wieder aufgemacht haben, war ja überhaupt im Gegenteil, war kein Durchatmen möglich. Und wir haben uns gefragt, was brauchen wir jetzt? Also was läuft Gefahr, wirklich vorbeizuziehen oder Fenster, die sich schließen, wie es Andreas Knucke gesagt hat. Und dann haben wir ein Programm entwickelt, das nannte sich Kultur Jetzt. Und wir haben irgendwie auch verrückt, also alle haben gesagt, das ist auch ein bisschen wahnsinnig, gerade in den Lockdowns und in der Corona-Zeit Kunstschaffende, Künstlerinnen und Künstler an unsere Einrichtung vermittelt. Also ein großes Förderprogramm. Da haben wir auch eigenes Geld über den Fröbel e.V. in die Hand genommen und haben tatsächlich leibhaftige künstlerische Begegnungen in den Einrichtungen ermöglicht. Das ging natürlich nicht immer, wenn wirklich ganz geschlossen war, wenn Betretungsverbot herrschte. Da haben wir sehr viel digital auch ermöglicht. Aber das war uns ganz wichtig zu sagen, wir brauchen in diesen schweren Zeiten ausgerechnet jetzt diese Momente der sinnlich-ästhetischen Auszeiten. Und gleichzeitig konnten wir dadurch auch Künstlerinnen und Kunstschaffende ermöglichen, ihrem Beruf nachzugehen, die ja auch enorm gelitten haben in dieser Zeit.
Herr Knucke, Sie haben vorhin die Fachkräfte, die pädagogischen Fachkräfte erwähnt, dass Sie großes Vertrauen in Ihre Arbeit haben. Nur damit diese Arbeit gelingt, müssen ja auch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Können Sie uns erzählen, was das für Voraussetzungen sind? Also was muss gegeben sein, damit diese Art von Bildung überhaupt funktionieren kann, angeboten werden kann?
Also in erster Linie braucht es Raum und Aufmerksamkeit für kulturelle Bildung und kulturelle Bildungsprozesse. Das ist im Kita-Alltag schwer zu organisieren, aber an Kitas, die situativ mit Kindern arbeiten, die bekommen das gut hin. Mhm. Ich glaube, was eine Schwierigkeit und wirklich auch eine Hürde ist, die man unterstützen muss, ist die Kooperationskompetenz. Also die Frage, wie arbeite ich mit einer Künstlerin oder einem Künstler gut zusammen? Wie teilen wir uns auch die Rollen? Wie werden wir in unserer unterschiedlichen Expertise miteinander für Kinder wertvoll? Ne? Also die Pädagoginnen und Fachkräfte als diejenigen, die Bildungsprozesse sehr gut gestalten können und die Künstlerinnen und Künstler eben, die authentisch für eine bestimmte Art und Weise mit Kunst, mit Welt in Berührung zu sein und künstlerisch tätig zu sein. Wie wird das im Zusammenspiel wirksam?
Gibt es denn da Programme, also eventuell sogar bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, die dafür sorgt, dass eben Fachkräfte in dieser Arbeit mit Künstlerinnen und Künstlern praktische Erfahrung sammeln, um das produktiv zu machen, sage ich mal, im Alltag?
Wir haben aktuell ein kleines, eher wirklich auch Erprobungs- und Forschungsvorhaben in Berlin, bei dem es darum geht, einen Ansatz, den wir seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit Schulen umsetzen, nämlich Kulturagenten für kreative Schulen, auf den Kita-Bereich zu übertragen. Und diese Kulturagentinnen und Agenten sind Menschen, die diese Zusammenarbeit zwischen den Bildungseinrichtungen, also in diesem Fall den Kitas, und den Kunst- und Kulturschaffenden oder Kultureinrichtungen moderieren und die beiden unterschiedlichen Bereiche miteinander so ins Gespräch bringen, dass sie zusammen etwas gestalten, was dann in den Kita-Alltag einfließen kann. Und ich glaube, dass das ein ziemlich guter Ansatz ist, weil diese Kooperationen sind aufwendig und sie sind gleichzeitig sehr lohnenswert. Und sie von außen zu initiieren, zu begleiten und dann aber auch wieder in die Verantwortung zurückzugeben der beiden Beteiligten, darum geht es. Und ich finde diesen Ansatz sehr vielversprechend.
Ja, welche Erfahrung haben Sie denn mit dem Programm? Was kommt denn da rüber?
Wir haben tatsächlich sind wir eine von vieren in dem Programm Kreative Kita 1.0 und beobachten das sehr, sehr intensiv, wie ein Kulturagentinnenprogramm im frühkindlichen Kontext, also vor allem im Kita-Kontext, funktionieren könnte. Und in dem Fall läuft es wunderbar. Die Kulturagentin hat, wie wir finden, mit einem noch viel zu geringen Stundenvolumen ein wunderbares Projekt gemeinsam mit der Kita und mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin auf die Beine gestellt. Das heißt, sie ist wirklich diejenige, die in die Einrichtung gegangen ist und gefragt hat, was braucht ihr, was wünscht ihr euch? Wir haben an dieser Einrichtung in Berlin eine sogenannte Multiplikatorin für kulturelle Bildung. Das ist eine sogenannte Fachkarriere. Bei Fröbel haben wir immer mehr Einrichtungen glücklicherweise. Und die Multiplikatorin dort hat einen Schwerpunkt Musik und hat gesagt, ich wünsche mir eine Kooperation mit einem Orchester und nicht klassischerweise, wir gehen da irgendwie viermal im Jahr hin und nehmen vielleicht an den Proben teil, sondern wir wünschen uns, dass das Orchester zu uns kommt und dass Musikerinnen und Musiker zu uns kommen. Und das wurde jetzt durch diese Vermittlungsarbeit der Kulturagentin auch ermöglicht. Sehr, sehr ganzheitlich. Das heißt, es kommen Musiker zum Proben in die Einrichtung, die nutzen den Bewegungsraum, die Kinder können dabei sein, zuhören. Es gibt ein Familienkonzert, die Kinder gehen tatsächlich auch in die Räume des Rundfunk-Sinfonieorchesters und wir sind sehr sicher, dass wir diese angestoßene Kooperation auch fortsetzen können. Das heißt, dass da wirklich eine gute Basis gelegt wurde über diese Kulturagentinnenarbeit, um diese Kooperation dann stark weiterzuführen.
Ja, das ist natürlich ein tolles Beispiel. Das Rundfunksinfonieorchester ist natürlich wieder die Hochkultur, von der wir vorhin gesprochen haben. Aber ich habe herausgehört, es geht eigentlich auch viel um Kooperationen. Ja, ist das richtig? Also ob das jetzt nur Hochkultur ist oder nicht?
Genau. Also das heißt, in dem Fall war es der Wunsch sozusagen der Einrichtung, weil sie ganz, ganz viel im Bereich der Nicht-Hochkultur schon machen. Mhm. Ihre Sauna jetzt beispielsweise auch zum Atelier umbauen und ganz viel auch im Sozialraum mit freischaffenden Künstlerinnen, auch mit der Off-Kultur zusammenarbeiten. Mhm. In dem Fall ist es eben ein Beispiel, wo sie sagten, das fehlt uns noch und da fehlen uns auch die Kontakte. Und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt nicht über uns, über meine Abteilung, sondern eben über die Kulturagentin. Tatsächlich geht es in unserem Verständnis der frühkindlichen kulturellen Bildung idealerweise immer um Kooperation. Deswegen heißt meine Abteilung oder der Bereich eben auch kulturelle Bildung und Kooperation. Deswegen ist die kulturelle Bildung zwar eng verzahnt mit unserer Pädagogikabteilung, ist aber trotzdem in einer eigenen Abteilung, die eben Kooperationen insbesondere in den Blick nimmt, angesiedelt, weil wir diese Expertise unbedingt brauchen. Und Kooperation heißt eben nicht nur mit großen Kulturinstitutionen, sondern eben auch mit freien Kunstschaffenden.
Ja.
Aber dieser Aspekt der Kooperation ist für uns auch deswegen so wichtig. Und da vielleicht anknüpfend an das, was wir schon besprochen haben, was brauchen denn die Menschen, um sozusagen gute kulturelle Bildung umsetzen zu können? Hm.
Wo wir jetzt schon bei Kooperation sind, Fröbel ist auch Umsetzungspartner des Aufleben-Programms. Was machen Sie denn da genau? Was bedeutet das?
Sie haben es ja eingangs erwähnt, wir sind der einzige Umsetzungspartner des Aufleben-Förderprogramms im Bereich der frühen Bildung und haben in dieser Umsetzungspartnerschaft natürlich auch einen starken Fokus auf die frühkindliche kulturelle Bildung. Was heißt das? Wir haben einen Antrag gestellt, Umsetzungspartner der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung im Bereich Aufleben zu werden, im Programm Aufleben zu werden. Unser Antrag wurde bewilligt und das hat uns die Möglichkeit gegeben, einerseits ein großes, vielschichtiges, eigenes Programm zur Stärkung unserer Fachkräfte und Kindergärten umzusetzen. Das heißt, wir haben ganz stark geschaut, was brauchen unsere Einrichtungen im Bereich Supervision, Stärkung, Resilienzstärkung, Resilienzförderung. Wir haben einen großen Fachtag realisiert, nicht nur für uns, für Fröbel, sondern eben tatsächlich auch für externe Expertinnen und Experten aus dem Bereich der frühen Bildung, um uns gemeinsam mit der Frage auseinanderzusetzen, was lernen wir aus der Krise oder aus den Krisen und was macht uns stark für die Zukunft? Und gleichzeitig konnten wir über diese Umsetzungspartnerschaft über 70 Fröbel-Kindergärten und Horten die Möglichkeit geben, eigene Projektanträge in den anderen Kategorien von Aufleben zu stellen. Also wir haben da ganz intensiv Projektentwicklung begleitet. Das hätten die allein nicht geschafft. Wir hätten allein nicht diese hohe Zahl an großartigen Projekten gehabt, wenn wir das nicht über die Umsetzungspartnerschaft hätten gut und sehr, sehr intensiv begleiten können.
Ja, wenn Sie sich jetzt was wünschen dürfen oder könnten, zum Abschluss des Gesprächs eine kleine Wunschrunde. Wie soll sich die frühkindliche kulturelle Bildung in Deutschland denn weiterentwickeln? Was wäre da so Ihr liebster Wunsch, an beide natürlich gefragt?
Mein Wunsch wäre, dass kulturelle Bildung in der frühen Bildung eine hohe Selbstverständlichkeit bekommen und dass sie nicht in Projekten stattfindet und nicht nur fokussiert auf den Bereich Kunst und Kultur, sondern dass kulturelle Bildung genutzt wird, um Kinder eine Sprachförderung zu geben, um sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken, um sie in ihren sozialen Kompetenzen zu fördern, um Kitas zu öffnen, um sozusagen echte Menschen an Kitas zu holen und dass das nichts Künstliches ist, was man hineinträgt, sondern was im Grunde genommen an jeder Kita mit hoher Verbindlichkeit stattfindet.
Ja, Frau Kronast, wie sieht es bei Ihnen aus?
Dem schließe ich mich absolut an und wünsche mir grundsätzlich, dass die frühkindliche kulturelle Bildung die Aufmerksamkeit bekommt, die wir uns auch für die frühe Bildung wünschen. Das heißt, mehr Aufmerksamkeit für das junge Lebensalter, auch ganz einfach aus dem Grund heraus, da ist unsere Zukunft. Und je stärker wir unser Augenmerk auf diese Altersgruppe richten, umso zuversichtlicher können wir als Gesellschaft in die Zukunft blicken, umso offener können wir unser soziales Miteinander gestalten. Und die kulturelle Bildung hat dafür enorm viel Kraft. Und ich wünsche mir einfach, dass wir das, wovon wir selbst zutiefst überzeugt sind, dass wir einfach noch mehr Menschen, Strukturen, Institutionen davon überzeugen können. Ich bin zuversichtlich.
Das sagt Nathalie Kronast vom Verein Fröbel. Frau Kronast, Herr Knoke, ich bedanke mich sehr, dass Sie heute bei mir im Gespräch waren.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge von Aufleben, der Podcast, angekommen. Schön, dass Sie mit dabei waren. In der nächsten Episode nehmen wir Sie mit in die Gemeinde Teutschenthal in Sachsen-Anhalt. Hier haben BetreuerInnen gemeinsam mit Jugendlichen Projekte entwickelt, die dann von den Jugendlichen selbst umgesetzt werden. Den Bau eines Jugendtreffs zum Beispiel. Und was da so passiert, das schauen wir uns also das nächste Mal an. Wenn Sie diese Folge nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie Aufleben, der Podcast. Das geht überall, wo es gute Podcasts gibt, ob bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer oder allen anderen Plattformen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie Aufleben, der Podcast, weiterempfehlen. Oder wenn Sie uns Feedback, Fragen oder Themenvorschläge schicken. Das geht über unsere Mailadresse podcast@auf-leben.org. Mehr Informationen zum Programm Aufleben Zukunft ist jetzt finden Sie auf unserer Webseite unter www.auf-leben.org. Schauen Sie gerne auch da mal vorbei. Das war's von mir. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Aufleben, der Podcast.